Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Zahlen konnte. Er wird dort als Schmied ausgebildet und bekommt noch andere Aufgaben. Und eine, von der ich dann Ihnen jetzt vorlesen werde, sind so einige Dinge passiert, die auch so ein bisschen dann zeigen, dass es sich um einen High-Fantasy-Roman handelt. Und zwar dreht sich die Szene bei den nebligen Sümpfen, wo Lien mit dem Verwalter Hugo magische Kräuter für den König sammeln soll. Lien hielt einige Dutzend Meter von den Sümpfen entfernt den Wagen an und zog die Bremse fest. Sie kletterten vom Bock und während Hugo die großen Riemenkörbe von der Ladefläche wuchtete, prüfte Lien den Stand der Räder, damit sie nicht auf zu weichem Boden versanken. Mit einem zufriedenen Lächeln nahm Lien sich einen Korb und schulterte ihn wie Hugo auf den Rücken. Er gähnte herzhaft, rieb sich dabei kräftig über das Gesicht und versuchte, die aufsteigende Müdigkeit zu unterdrücken. Als Lien sich Hugo zuwandte, schmunzelte er, denn der Verwalter hatte sein Halstuch bei Nase und Mund geschoben. »Siehst aus wie ein Räuber«, flachste Lien, hob aber nach einigen Schritten verdutzt den Kopf und schnupperte in die Luft. »Meine Güte, wie stinkt das hier?«, rief er entsetzt. Mit einem Schlag war er munter. Hugo verkniff sich ein Lachen und zog das Tuch unter das Kinn. »Warte ab, der Gestank wird noch schlimmer.« »Und du hast mich nicht vorgewarnt?«, Lien funkelte Hugo wütend an. »Denk mal nach«, sagte Hugo. Lien winkte ab. »Ich verstehe. Du wolltest nicht noch mehr Ärger mit mir haben.« Der Verwalter hob wortlos den Daumen, schob das Tuch über die Nase und marschierte zum Anfang der Sümpfe. Vor dem Pfad wandte er sich an Lien. »Höre gut zu«, sagte er. »Es gibt zwei Regeln, die du befolgen solltest. Bleibe immer dicht hinter mir und fasse nichts an. Es können Dinge geschehen, die dich verwundern, aber denk an meine Worte. In diesen Sümpfen ist nichts so, wie es scheint.« Lien stöhnte. »Auf was für eine gottverdammte Fahrt hast du mich mitgenommen?« Hugo hob feixend den Zeigefinger. »Fluche nicht in Maldurs Namen.« Lien verdrehte die Augen. »Mach ruhig noch weiter deine Späße mit mir. Na nun komm, damit wir so schnell wie möglich wieder aus dieser Einöde verschwinden können«, sagte Hugo und zerrte Lien am Arm mit. Dass der Verwalter tatsächlich eilig die Arbeit erledigen wollte, merkte Lien schnell. Hugo marschierte in einem Tempo vor ihm her, wie er es ihm nie zugetraut hätte. Aber da ihn der Ort unsagbar gruselte, hastete er ohne zu murren hinter ihm her. Nach einer Weile drehte sich Lien keuchend um. Er suchte den Beginn des Pfads zu sichten, aber es gab nur Sumpf, Pfützen und Gesträuch um sie herum. Hugo zeigte mit gestreckten Fingern nach vorne. »Wir müssen immer auf dem Weg Richtung Nordosten bleiben, nirgends zwischendurch abbiegen, sonst finden wir uns in diesem Labyrinth nicht mehr zurecht.« Lien folgte mit den Augen Hugos Arm, aber er sah vor sich nur die graue Einöde und über dem Boden schwebende Nebelstreifen. Aber am schlimmsten empfand er die schrecklichen Geräusche, die sie umgaben, denn überall raschelte, gluckste und blubberte es aus dem schwarzgrünen Morass, stierten modrige Sträuche heraus, deren dünne Äste wie knorrige Finger nach ihnen zu greifen schienen. Als sie den Weg fortsetzten, wurde der Boden immer schlammiger und schmatzte unter ihren Stiefeln. Das Moor auf beiden Seiten wurde zunehmend dünnflüssiger und wandelte sich zu einer stinkenden, schwarzbraunen Brühe. Nun sorgte sich Lien um seine schönen Stiefel, fluchte innerlich, als bei jedem Schritt, den sie über den schwabbelnden Pfad stapften, die dreckige Brühe vor ihnen hinaufschwappte. Lien verzog mürrisch das Gesicht. »Wie weit denn noch?«, meckerte er mit nesselnder Stimme. Hugo schaute über die Schulter zu ihm und begann zu lachen, wie Lien mit angewiderter Miene die Nase mit Zeigefinger und Daumen zuhaltend hinter ihm hertrottete. »Wir haben es bald geschafft, Luxer. Hab noch ein bisschen Geduld.« Lien stöhnte, doch plötzlich blieb er stehen. Verwundert drehte sich Hugo um und presste wütend die Lippen zusammen. Lien hatte ein Goldstück entdeckt, das ihn unschuldig anzufunkeln schien. An der Stelle, wo es lag, war das Wasser klar, nicht mehr als eine Handbreite tief, dass er nur noch zugreifen musste. Unschlüssig stand Lien da. Doch dann beugte er sich zum Wasser und wollte gerade das Goldstück in die Finger nehmen, als Hugo ihn ruppig am Handgelenk packte und seinen Arm hochriss. »Bist du von Sinnen?« brüllt er. »Was habe ich dir gesagt, du einfältiger Bengel?« Wütend schüttelte der Verwalter den Kopf und sein spärliches Haar wirbelte um seine Ohren. Du wärst beinahe des Todes gewesen, du verfluchter Narr. Warum? Jen richtete sich auf und zerrte verärgert die Hand von Hugos Umklammerung. Mit dem Goldstück hätte ich mich von Zaun freikaufen können. Wieso willst du mich davon abhalten, es zu nehmen? Du versuchst, mich übers Ohr zu hauen, damit du es dir greifen kannst, stimmt's? Das glaubst du? Hugo sah Lien mit zusammengezogenen Brauen an. Also gut, dann zeige ich dir, was geschehen wäre, wenn ich dich nicht von dieser törichten Handlung abgehalten hätte. Pass gut auf, mein lieber Lien. Schnaubend sah sich auf dem Boden um, fand einen Zweig und zog ihn aus dem Schlamm. Dann trat er neben Lien und hielt ihn im Wasser, wo das Goldstück doch verführerisch blinkte. Plötzlich schnellte eine graue, runzlige Hand mit schwarzen langen Krallen aus dem Wasser, packte den Zweig und zog ihn hinab. Dann hörten sie aus der Tiefe einen rührenden Laut und eine widerliche Fratze mit riesigen Glubschaugen tauchte auf. Und die Münze? Lien riss die Augen auf. Sie war mit dem Wesen verschwunden. Nur noch stinkende, schwarzbraune Brühe sah er. Na? Fragte Uwe. Wollte ich dich betrügen? Lien starrte noch immer in das dreckige Wasser. Was war das für ein Wesen? Man nennt ihn Sumpfwassermolchgeist, sagte Hugo. Er lockt seine Beute zu sich, indem er sie mit ihren geheimsten Wünschen konfrontiert. Wenn sie in die Falle tappt, ergreift er sie und zieht sie zu sich auf den Grund des Sumpfes, um sie dort zu verspeisen. Nicht auszudenken, wenn du mich nicht zurückgehalten hättest, murmelte Lien und schaute schuldbewusst zu Hugo. Es tut mir leid, was ich zu dir gesagt habe. Hugo atmete tief durch, packte Lien am Kopf und zog ihn dicht vor seine Gesicht. Folge mir, Junge, und bleibe auf dem Weg. Mache nur das, was ich dir sage. Lien nickte mit zusammengepresstem Mund. Reden konnte er in diesem Moment nicht. Sie gingen noch eine Meile den Pfad entlang, als Hugo aufjauchzend vor einem Baumstumpf stehen blieb, der mit braunen, schleimigen Blättern überzogen war. Lien rutschten die Haferbrötchen der Rast vom Magen in die Kehle, so übel wurde ihm vom Gestank dieser Pflanze. Hugo schulterte den Korb ab, kramte Tuch und Messer hervor und hockte sich vor dem Baumstumpf. Das ist Schwellkraut. Zaren will, dass wir den Korb bis zum Rand füllen. Dann begann er zu schneiden. Lien schüttelte angeekelt den Kopf. Das Zeug, was ich nicht anders riecht wie ein wochenlang nicht geleerter Nachttopf. Hugo blickte zornig zu Lien hoch. Also langsam geht mir dein Gezeter aufs Hirn. Wenn du dich nicht sofort neben mich hockst und mit dem Schneiden beginnst, werde ich dich eigenhändig am Pranger auspeitschen. Es reicht, Lien. Das würdest du tun? Fragte Lien schockiert. Habe ich eine Wahl? Schon gut, ich schneide ja, sagte Lien kleinlaut, holte sein Messer aus dem Korb und kniete sich neben Hugo. Als sie ihre Arbeit erledigt hatten, die Blätter bis über den Rand des Korbs lugten, wischten sie ihre Messer an den Hemdsärmeln ab. Hugo bedeckte die Kräuter mit dem Leinentuch, steckte das Messer in den Gürtel und schulterte den Korb auf den Rücken. Wir müssen uns beeilen, drängelte er. Lien schob das Messer neben den Dolch und in den Hosenbund, warf seinen Korb über die Schultern und sie marschierten los. Schweigen senkte sich über sie. Lien hatte genug von diesem Ausflug. Irgendwann brach der Verwalter die unangenehme Stille zwischen ihnen. Höre zu, Junge, sagte er. Ich würde dich nie im Leben bestrafen, geschweige denn dich auspeitschen. Aber dein Geschimpfe vorhin war wirklich nicht mehr auszuhalten. Lien grinste schief. Ich dachte, du meinst es ernst. Ich bin kein Freund von harten Strafen, das solltest du wissen. Lien atmete erleichtert auf, schielte argwöhnig auf das Kraut, das an manchen Stellen und den Leintuch mit den Spitzen herausragte. Was macht Zaron mit diesem Zeug? Hugo zuckte die Achseln. Keine Ahnung. Hab ihn nie gefragt. Das solltest du aber. Dann kannst du es mir erzählen. Hugo blieb lachend stehen. Du bist mir ein verrückter Bengel, er zwinkerte. Vielleicht frage ich ihn. Und dann bist du der erste Knecht auf der Burg, den ich Zarons Verheimnisse anvertraue. Lien schielte misstrauisch zu Hugo. Du machst Scherze. Natürlich mache ich Scherze, er tippte mit dem Zeigefinger sich gegen die Stirn. Als ob ich Zarons Geheimnisse ausplaudere. Mit der Zeit wurden Liens Beine schwer, als das Wasser stieg, den Pfad überschwemmte und die Feuchte durch die Sohlen in das Innere seiner Stiefel quoll. Plötzlich stieß Lien Hugo beiseite, der mit hochgewirbelten Armen besuchte, die Balance zu halten, um nicht in die dreckige Brühe zu stürzen. Halt, brüllte er. Aber es war zu spät. Vor ihnen breitete sich ein goldener Teppich aus, der und über mit gelben, seidigen Blüten bestand, die betörend dufteten. Lien ließ den Korb von den Schultern rutschen, sprang in das Blütenmeer und wälzte sich hin und her. »Oh, wie schön!« säuselte er und steckte seine Nase in die bestäubten Blumenköpfe. »Och nee«, schimpfte Hugo, »das ist Nachtkraut, bleibt mit dem Bengel aber auch gar nichts erspart.« Und schon hob Lien den Kopf und schaute mit glänzenden Augen zu seinem Begleiter. »Oh, du mein liebster Hugo«, wisperte er. Er hob sich und tänzelte mit ausgebreiteten Armen auf ihn zu. Hugo starrte entsetzt auf Lien, als dieser auf ihn zuschwebte. »Liebster Hugo«, säuselte Lien und klimperte mit seinen Liedern. »Du willst es nicht anders mit deinen gespitzten Lippen und dem gelb gepuderten Gesicht«, stöhnte Hugo. Er griff beherzt in den Korb, grapschte sich eine Handvoll von dem schleimigen Kraut und drückte es Lien mitten ins Gesicht, rieb es ihm kräftig unter die Nase. Lien schwankte erschrocken zurück, platschte rücklings mit den Hintern auf den nassen Boden. Verdutzt blieb er für einen Moment regungslos sitzen. Dann rappelte er sich auf und rieb sich verwirrt die Augen. »Das musste ein schlechter Traum gewesen sein.« »Was war das eben mit mir?« murmelte er peinlich berührt, und sein Gesicht lief es über beide Ohren rot an. »Du hast am Nachtkraut gerochen. Seine Blüten machen liebestoll, selbst wenn die Fratz vom Molchgeist wäre, nicht vor dir sicher gewesen.« Hugo begann herzhaft zu lachen und klopfte sich auf die Schenkel. Aber dann wurde er ernst. »Lien, so geht das nicht mit uns beiden. Es wäre besser, du läufst zurück. Ich kann nicht die Kräuter schneiden und gleichzeitig auf dich aufpassen, denn dafür fehlt uns die Zeit. Am besten, wir tauschen die Körbe. Ich kümmere mich um das Nachtkraut, hole noch etwas vom Rankelwein und du wartest am Wagen auf mich. So fahren wir noch rechtzeitig zur Burg los, bevor es Abend wird.« Lien wischte sich mit dem Ärmel den Schleim aus dem Gesicht. »Du hast recht«, sagte er, nahm Hugo den Korb ab und nach einem kurzen Nicken staffte er zum Pfad zurück. Es war zwischenzeitlich dämmeriger geworden und Lien achtete darauf, den Pfad nicht zu verlassen. Er hatte das Ende der Einöde erreicht, doch seine Stiefel waren mit Wasser vollgesogen, sodass seine Füße in der kalten Nässe standen und er kaum noch die Zehen spürte. Er atmete erleichtert auf, als er beim Wagen eintraf. Lien kletterte auf den Bock und ließ sich auf die Bank fallen. Ächzend schob er den Korb von den Schultern, stellte ihn auf die Ladefläche und wandte sich dem Proviant zu. Er fand einen Rest Wein. Wenigstens etwas zu trinken, dachte er und leerte den Schlauch. Schließlich machte er sich auf dem Bock bequem, nahm den Dolch und kratzte mit der Spitze den Ruß aus den Nägeln hervor. Gelangweilt ließ er seine Augen über die Umgebung schweifen. Vor ihm und an den Seiten lag wie ein riesiger Topf Brei der glucksende Sumpf. Hinter ihm erstreckte sich im Schatten der grauen Felswänge das Barogebirge der Wald. Ein leichter Wind stieg auf, ließ sein Haar wehen und schob die Nebelstreifen aus der Einöde bis zum Wagen heran. Nun hing der modrige Gestank auch bei ihm. Fluchend, dass er sich seiner Nagelpflege nicht mehr unterstützt widmen konnte, steckte er den Dolch in den Hosenbund, sprang vom Bock und spazierte in Richtung der Bäume. Er suchte nach etwas Geeigneten, um sich niederzulassen. Doch auf einmal horchte er auf, vernahm im Unterholz ein lautes Krachen, dem ein dumpfer Aufprall folgte. Ein eisiger Schauer erfasste ihn. »Ist da jemand?« rief er verzagt. Gebückt tastete er sich zum Wald, schlich durch das Gehölz und landete vor einer Grube, die vor ihm steil herabfiel. Als er über den Rand spähte, machte er große Augen. »Das glaub ich nicht«, flüsterte er. In der Grube, 10 Fuß tief, stand ein Mädchen, das wie ein Kerl schimpfte. Es trug einen Köcher auf den Rücken, in dem ein einziger Pfeil steckte. Sie hob den Kopf, als sie das Schmatzmann Liens nassen Stiefeln hörte. Verblüfft sah sie ihm ins Gesicht. »Du stehst da oben und gabst dämlich herunter? Hilf mir gefälligst heraus!« »Und wie soll ich dir helfen?« fragte Lien und schaute sie noch immer verdutzt an. »Bist du begriffsstutzig?« Sie schüttelte den Kopf und ihr langes schwarzes Haar wand sich wie ein Seidenschleier um ihr Gesicht. »Such einen kräftigen Ast und halt ihn in die Grube, ich hangle mich dann hoch.« Lien sah sie zweifelnd an. »Das willst du können?« Das Mädchen verdrehte die Augen. »Junge, ich bin eine Grälwe, schlimm genug, dass ich hier unten sitze.« Plötzlich hielt sie den Zeigefinger an ihrem Mund. »Psst, sei leise«, flüsterte sie, schob eine Haarsträhne in das Ohr und drückte sich gegen die Herdwand. »Er kommt.« »Wer kommt?« »Frag nicht, such mal einen Bogen, er muss irgendwo vor der Grube liegen.« Lien verzog das Gesicht, denn er hörte nichts. »Na, wer kommt denn nun?« hakte er nach. Sie stampfte wütend mit dem Fuß auf. Der Käfer, ich sitze in seiner Falle. Lien zog grinsend sein Dolch hervor. Keine Angst, prahlte er. Ich werde dich beschützen. Du stürzt uns mit deinem Getue ins Unglück, wenn du nicht langsam meinen Bogen findest. Als ob ich Angst vor einem Käfer habe. Lien winkte ab, riss aber im gleichen Augenblick die Augen auf und starrte in den Wald. Meine Güte, was ist das? Brüllte er. Sofort steckte er den Dolch zurück, warf sich auf den Boden, krabbelte am Rand der Grube entlang und wühlte hektisch mit den Händen unter verrottetem Blattwerk und Erde. Meinen Bogen, rief das Mädchen. Ja, ja, ich such doch schon, schimpfte Lien und stierte furchtsam zu den riesigen, dunkelblauen Ungetümen, das auf sie zugerast kam. Die Erde bebte unter den Beinen des Käfers, der enorm schnell laufen konnte und eine bombastische Sandwolke mit aufgewirbeltem Laub hinter sich hertrug. Schließlich atmete Lien auf, als er den Bogen fand und ihn in die Grube warf. Aber bereits im nächsten Moment blieb ihm beinahe das Herz stehen, denn er sah zwei tellergroße, warmförmige Augen, die ihn fixierten. Das Ungetüm schnaufte, senkte den Kopf und stürmte auf Lien zu, um ihn den Stachel, der auf seiner Brust prangte, in die Stirn zu rammen. Lien war unfähig, sich zu bewegen. Abrupt heulte der Käfer auf, als ein Pfeil durch die Luft schnellte und sich in seine Stirn bohrte. Das Ungetüm jaulte vor Schmerz und stürzte auf den Rücken. Nach einem kurzen Röcheln klappten seine sechs Beine auseinander und der Riesenkäfer blieb legungslos liegen. Lien kniete noch immer auf dem Boden. »Wo bleibst du?« hörte das Mädchen aus der Grube drängen. »Ist alles in Ordnung mit dir?« Lien erhob sich nur langsam von dem Schock, aber dann rappelte er sich auf. »Ich bin gleich zurück und hol dich heraus,« versicherte er und stapfte los. »Warum dauert es so lange? Beeil dich!« hörte er sie rufen, als er zwischen Gesträuch nach einem geeigneten langen Stück umsah. »Verflucht nochmal! Kann sie nicht endlich still sein?« brummte er. Als er zurückkam, wippte sie ungeduldig mit dem Fuß. Er ließ den Ast herabgleiten. Gleich darauf spürte er eine Bewegung im Holz und geschickt schwang sie sich mit zwei kräftigen Sätzen hinauf. Lien starrte sie beeindruckt an. »Das hätte ich dir nicht zugetraut«, sagte er anerkennend. Sie winkte lässig ab. »Das war gar nichts.« Lien trat vor das tote Ungetüm. Fassungslos betrachtete er den Körper dieses Koloss. Er war walzenförmig und mit glänzenden Schildplatten bedeckt. Den Kopf zierten verhornte Fühler, die einem monströsen Hirschgeweih glichen. Auf der Mitte der Stirn thronte der lange, faustbreite Stachel, mit dem er seine Beute beinahe aufgespießt hätte. »Was war das für ein Tier?« Das Mädchen feixte. »Och, nur ein kleiner Käfer.« »Ich glaube, du musst mich nicht mehr aufziehen. Ich habe meine Lektion gelernt.« Sie nickte wissend. »Das ist ein Mystikum. Wir nennen ihn Kolossgeweihkäfer.« »Sehen alle Mystikums so aus?« »Na, du hast ja dich gut um mir sehen.« »Nein, natürlich nicht. Es gibt noch verschiedene. Bist du auch eins?« »Wer weiß?« Lien sah sich misstrauisch an. »Nein, das hübsche Mädchen mit den braunen Augen und der elfenbeinfarbenen Haut konnte kein Mystikum sein. Aber ihr enges, kurzes Lederkleid und die flachen, hochgebundenen Stiefel waren doch ziemlich aufreizend«, überlegte er. Und es wunderte ihn, dass dieses halbe Kind sich in diesem Aufzug und an diesem Ort herumtrieb. »Wissen deine Eltern, wo du bist, du junges Ding?«, fragte er mit erzischen Unterton. Das Mädchen holte tief Luft. »Junges Ding?« Lien verzog das Gesicht. »Du kannst doch nicht älter als 16 Jahre sein. Wissen deine Eltern, wo du bist?« »Junge, ich bin fast 50 Jahre alt. Ich kann schon sehr gut auf mich alleine Acht geben.« »Du willst älter als meine Mutter sein? Du machst dich über mich lustig.« »Nein, das tue ich nicht«, sagte sie. »Wir Gräfen altern langsam und werden mehr als 300 Jahre.« »Ach, du Glückliche«, Lien seufzte, »ihr seid schon ein besonderes Volk.« Sie sah zum Himmel, das Zwielicht trat deutlich hervor. »Ich will nicht unhöflich sein, aber ich muss gehen, bevor meine Verschwinden bemerkt wird.« »Du hast dich heimlich weggeschlichen«, Lien grinste. Sie hob unschuldig die Schultern. »Ein kindlicher Spaß von mir. Wir leben in der Unterwelt beim heiligen Strom.« »Kann ich dich wiedersehen?«, fragte Lien. »Nein, aber...« Sie zog eine goldene Pfeife hervor und gab sie ihm. »Wenn du im Flatreich bist und Hilfe benötigst, rufe nach mir.« Er steckte die Pfeife in seine Hosentasche, war für einen kurzen Moment unaufmerksam. »Wie heißt du?«, fragte er und sah sich verwirrt um. Mit langen Sprüngen war die Gräfin im Dickicht des Waldes verschwunden und er konnte nur noch über das entfernte Rascheln des Laubes ausmachen, wo sie entlang lief. Die zweite Szene die ist kürzer, die ich für sie ausgesucht habe. Da fahren sie, für was der König Zaron die magischen Pflanzen benötigt. Denn es gibt einige Schwierigkeiten auf der Welt wie da mit den Mystikums. Und Zaron versucht, über diese Schwierigkeiten mit seinen eigenen Mitteln zurechtzukommen. Denn er ist Alchemist und experimentiert. Und das tut er nicht nur mit harmlosen Dingen, sondern er hat auch bestimmte Sachen, die er verwendet, die er benutzt dafür. Und dabei begibt er sich auch selbst in Gefahr. Das Elixier. In einem Käfig in der dunklen Ecke, gleich neben dem Schrank, quiekt er kläglich ein Ferkel. Das vierte mittlerweile. Die anderen waren durch die Behandlung vor Wochen verendet. Zaron sah von seinem Pergament auf und legte die Feder beiseite. Die Kerzen auf dem Tisch waren fast abgebrannt. Nur die Fackeln an der Wand spendeten noch Licht. Die gesamte Nacht über hatte er gesessen und Rezepturen zur Verwendung von magischen Kräutern aus dem lindergebundenen Buch des Roberto von Flat studiert. Er verglich sie mit den Zutaten der Flüssigkeit, die er vor 3 Tagen gebraut hatte, nachdem Göran die Rekruten Jari und Wille unbemerkt in eine geheime Zelle unterhalb des Verlieses gebracht hatte. Doch da dieses Elixier, das er bis jetzt nur den Ferkeln verabreicht hatte, nicht die gewünschte Wirkung zeigte, musste er die Konsistenz und Menge der Zutaten noch einmal überdenken. Er erhob sich vom Schemel und streckte auf dem Weg zum Regal den Rücken. Er warf einen kurzen Blick auf das Fläschchen mit der gelben Flüssigkeit, das er für Rakus angesetzt hatte. Dann streifte er bedächtig mit der Hand an den Borden entlang. Vor dem Glasgefäß mit braunem Schwellkrautpulver blieb er stehen. »Ich muss die Dosis erhöhen«, befand er. Er griff nach dem Glas und ging zum Tisch zurück. Zorn goss sich aus einem Krug Wein in seinen Becher, stürzte ihn hastig hinunter. Er war gespannt, ob er mit seiner Erkenntnis richtig lag, wenn das neue Elixier erzeugte. Er wollte etwas Besonderes, Einmaliges schaffen, eine neue Generation Mystikums, seine unbesiegbare Armee. Zaron erschauerte, wenn er an die übernatürliche Kräfte dachte, mit der er sie ausstatten wollte. Sie würden beeindruckend sein, beängstigend gruselig in ihrem Äußeren, machtvoller und unüberwindlicher als ihre Vorbilder, die Mystikum des Flatreichs. In Gedanken sah sie bereits vor sich. Hochkonzentriert begann er, an der Rezeptur zu arbeiten, hörte nicht einmal mehr das Ferkel im Hintergrund jammern. Zorn eilte zwischen Schrank, Tisch und Regal hin und her, mixte den Saft von Schwarzknolle mit rotem, blauem und braunem Pulver, kochte ihn auf, um ihn dann in seinem Apparat die Röhren laufend herunterdampfen zu lassen. Schließlich hielt er ein gläsernes Kännchen auf Augenhöhe, betrachtete die dickflüssige, lilafarbene Flüssigkeit darin. Gestank verbreitet sich im Raum, faulig und süß, ein Geruch von Verwesung. Zarns Herz klopfte bis zum Hals, als das Schweinjunge aus dem Käfig nahm. Seine Hände waren vor Aufregung feucht. »Also, Schweinchen«, flüsterte er, »enttäusch mich nicht.« Er fixierte das Tier vor sich auf dem Tisch und träufelte ihm mit einem kleinen Löffel etwas von der Flüssigkeit ins Maul. Es dauerte nicht lange, bis das Schwein die Augen verdrehte und in tiefen Schlaf versank. Also setzte er sich ab auf den Schemel, goss sich Wein nach und wartete. Er bemerkte nicht, wie ihm das Kinn vor Müdigkeit auf die Brust sank. Nach einer Weile erwachte er. Die Kammer war dunkel, nur ein niedriger Stumpen spendete einen Hauch von Licht. Zorn tastete nach einer Kerze auf dem Tisch, hielt den Docht an die sterbende Flamme, entzündete eine zweite. Er hob sich von seinem Platz, um das Feuer neuer Fackeln zu entfachen. Die Luft in der Kammer war von einer eisigen Kälte. Die dunklen Härchen an seinen Unterarm richteten sich auf. Er schnupperte. Ein süßlich schwerer Gestank stieg in die Nase, trieb ihm die Tränen in die Augen. Kräftig rieb er sie fort und stutzte, als er zum Tisch trat. Das Ferkel war verschwunden. Da glitt ein riesiger Schatten an der Wand entlang, huschte über sein Gesicht. Er hörte ein leises Knurren. 2 gelbglühende Augen beobachteten ihn aus der Dunkelheit. Zahn drehte den Kopf, als er den Blick spürte. Er wusste nicht, ob er Angst einessen sollte oder vor Glück schreien. Er tastete nach seinem Dolch unter dem Gürtel. »Na, mein Schweinchen, lass dich ansehen«, wisperte er aufgeregt. Fest hielt er den Dolch mit seinen Fingern umklammert, als sich dem Wesen langsam näherte. Die Kreatur wisch im ersten Moment zurück, fauchte ihn mit weit aufgerissenem Maul an, rasiermesserscharfe Zähne blitzten im Fackellicht. Dann setzte sich die Kreatur in Bewegung, kam auf ihn zugeschlichen. Zahn riss erschrocken die Augen auf, als sich das Ungetüm im nächsten Moment mit einem Satz auf ihn stürzte. Er hatte keine Zeit mehr, um sich an seinem ersten erschaffenen Mystikum zu erfreuen. Reflexartig rammte er dem Ungetüm die stählerne Klinge in den Bauch, schlitzte es vom Unterleib bis zum Hals auf, dass die Gedärme herausquollen. Die Kreatur kreischte im Todeskampf, taumelte rückwärts und ging seitlich zu Boden. Fauliger Gestank entwich aus dem Maul, während es verendete. Zorn sank auf den Boden. Denken konnte er nicht. Erschöpft krabbelte er zum Tisch und zog sich hoch. Von der Kälte des Raumes dampfte ihm der Atem vor dem Mund, als sich keuchend auf den Schimmel fallen ließ. Mit leerem Blick starrte er auf den Tisch und grübelte. Noch mehr Schwellkraut und keine Schweine mehr. Er stand auf, schwankte zum Schrank und holte eine Flasche Schwarzknollensaft. Dann begab er sich zum Regal, um noch weitere Zutaten für sein Elixier zusammenzusuchen. So, das war also die kleine Einführung zu Ränkespiele. Ich wünsche Ihnen auch viel Spaß hier auf der LBM. Wer Interesse für das Buch hat, kann gerne zu mir an den Stand von Lysandra Books kommen. Ansonsten gibt es auch das Buch in dem Fantastikbuchhandel. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.